ARD Sounds.
It's an honor to be your friend. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true.
Sie sind ein großartiger Anführer. Es ist eine Ehre, Ihr Freund zu sein. Diese Worte richtete US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch in Peking an Chinas Staatschef Xi. Und das war nur die Spitze des Komplimenteberges, den Trump vor Xi auftürmte. Warum um alles in der Welt der US-Präsident vor autoritären Herrschern gern ins schwärmerische Säuseln verfällt, siehe auch Putin oder Kim, hingegen seinen eigentlichen Partnern in NATO und EU gegenüber gern tobt und droht, wollen wir heute gar nicht zu sehr vertiefen, sehr wohl aber den Trump-Besuch in China analysieren und die parallel zum Trump-Besuch schwersten Drohnenangriffe Russlands in der Ukraine seit langem. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner und melde mich heute aus Berlin.
Und mein Name ist Rebecca Barth. Ich melde mich aus Kiew. Heute ist Freitag, der 15. Mai und wir zeichnen diesen Podcast auf um 11 Uhr.
Rebecca, weil wir in den letzten Folgen ja immer wieder viel über den Iran-Krieg auch berichtet hatten, freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute mal wieder ausführlich der Ukraine widmen können, dem Land, aus dem du seit vielen Jahren berichtest. Wir schauen in dieser Sendung natürlich auch auf den Iran und ich bespreche den Trump-Besuch in Peking mit meinem Kollegen Stefan Niemann, der sich als langjähriger USA- und China-Korrespondent mit beiden Ländern hervorragend auskennt. Vorher aber, Rebecca, zur Ukraine. Noch am Dienstag hatten Anna Engelke und ich davon gesprochen, dass eine dreitägige Feuerpause über das Wochenende zwar keine hundertprozentige Feuerpause war, aber den Menschen in der Ukraine doch kurz Zeit zum Atemholen gab, weil die russischen Drohnen- und Raketenangriffe, also der Terror aus der Luft, fast komplett ausgeblieben war. Jetzt aber hat Russland einen auch in seiner Länge bislang beispiellosen Angriff gestartet. Erzähl uns, was ist genau da passiert am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche?
Ja, das stimmt. Man hat das schon gemerkt, nachdem diese sogenannte Feuerpause ausgelaufen ist, haben diese Drohnenschwärme, mit denen Russland ja häufig angreift, das heißt, es sind so Gruppen aus 5 bis 10 Drohnen, schon zugenommen über Tag und richtig heftig ist es dann am Mittwoch geworden. Es ging praktisch den ganzen Tag. Den ganzen Tag waren diese Drohnengruppen irgendwo in der Ukraine unterwegs, auch in Kiew, immer wieder Luftalarm schon über Tag. Das ist verhältnismäßig außergewöhnlich, denn in der Regel kommen diese Angriffe nachts, zumindest auf die Städte fernab der Front, und so war es dann eben auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kiew vor allem. Ein heftiger Drohnen- und Raketenangriff, nahezu 60 Raketen, etwas weniger, und mehr als 600 Drohnen wurden in dieser Nacht abgefeuert auf die Ukraine. Und das ist schon relativ laut gewesen, muss man sagen. Auf der anderen Seite finde ich persönlich es immer schwierig, das jetzt mit dieser sogenannten Feuerpause zu verbinden, weil ich glaube, dass man etwas zu viel Hoffnung vielleicht in dieses Wort Feuerpause gelegt hat, etwas zu viel Bedeutung, denn rein realistisch gesprochen haben wir zwischen diesen sehr heftigen Angriffen, wo wirklich hunderte Drohnen und dutzende Raketen eingesetzt werden, immer mal wieder auch ruhige Phasen gehabt, ob dann man das jetzt eine Feuerpause nennt oder nicht. Du hast vollkommen recht, im Zuge dieser sogenannten Feuerpause sind die Luftangriffe deutlich weniger geworden. Aber sie haben eben auch nicht komplett aufgehört. Und ich glaube, dass man da, wenn man dem zu viel Gewicht gibt, anfängt, auch diesen Begriff zu verwässern.
Auf jeden Fall einer der schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn, kann man ja sagen, auch mit mehr als 20 Toten. Wie hast du das selber erlebt? Bekommt man das auch sehr unmittelbar mit in der Hauptstadt?
Ja, natürlich. Also auch bei mir haben die Wände gewackelt und die Fenster gewackelt, wenn die ballistischen Raketen kommen. Das ist schon ein ordentlicher Knall. Also die sind schon laut. Ich persönlich habe immer noch Glück, weil ich sehr, sehr, sehr zentral wohne. Das heißt, in der Regel weiter weg von klassischen Einschlagsorten oder auch Orten, wo die abgefangen werden. Aber man hört die, man hört auch die Flugabwehrraketen, die eingesetzt werden, um die ballistischen vor allem abzufangen. Und das sind alles große Raketen, das sind große Wellen, Schallwellen, die da ausgelöst werden. Das ist schon sehr, sehr laut. Wobei ich persönlich vielleicht nicht der beste Ansprechpartner bin, weil ich schlafe trotzdem relativ gut, auch bei solchen Angriffen.
Das heißt, ihr begibt euch dann auch gar nicht mehr jede Nacht in einen Schutzraum, wie wir das ja auch, Stefan und ich, in der Ukraine, in Kiew selbst erlebt haben. Auch Familien sagen, ja, das ist so weit entfernt und Schlaf ist uns dann doch wichtig. Dann hoffen wir einfach, dass nichts passiert, ne?
Ja, es kommt ja immer drauf an, ne? In welcher Situation lebst du. Also viele Menschen haben gar keinen Schutzraum bei sich in der Nähe. Und es kommt drauf an, ist bei dir in der Nähe ein Objekt, was klassischerweise getroffen wird, beispielsweise eine Rüstungsfabrik, ein Objekt der kritischen Infrastruktur, ein anderes militärisch in irgendeiner Art und Weise interessantes Objekt. Bei mir zum Beispiel in der Nähe könnte man sagen, da sind einige Ministerien, da ist der Geheimdienst. Gleichzeitig sind das natürlich auch Objekte, die mit am besten geschützt werden. Auch das wissen wir. Und so versuchen halt die Menschen mittlerweile damit umzugehen, weil denn immer tatsächlich bei jedem Luftalarm rauszurennen, ist in der Praxis nicht praktikabel. Auf der anderen Seite habe ich in den vergangenen Jahren hier auch schon Menschen kennengelernt, die haben dann Schutz gesucht. Dann wird der Luftalarm aufgehoben, man geht mit den Kindern wieder zurück. Und dann kommt eine ballistische und vor der hat man nicht so viel Warnzeit. Und manchmal wird der Luftalarm ausgelöst in dem Moment, in dem die Rakete einschlägt. Und auch solche Menschen habe ich hier getroffen in den letzten Jahren. Die sagen dann, wir sind gerade eigentlich aus dem Schutzkeller raus. Dann kam der nächste Alarm und wir hatten keine Zeit. Und die haben Angehörige, teilweise Kinder verloren, obwohl sie Schutz gesucht haben. Also man kann sich nicht 100% vor so etwas schützen.
Jetzt hat ja Russlands Machthaber Putin vor kurzem davon gesprochen, dass der Krieg seinem Ende entgegengehe. Aber so ein Angriff wie der in den letzten Tagen, der deutet ja dann eher in die entgegengesetzte Richtung. Oder wie würdest du das interpretieren?
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, gar nichts deutet groß in neue Richtungen. Für mich ist eigentlich alles beim Alten mit ein bisschen veränderter Rhetorik. Aber Rhetorik ist erstmal auch nur Rhetorik. Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich jetzt sofort etwas wirklich bemerkenswert ändert. Auch nicht das Gerede über eine sogenannte Feuerpause und auch nicht diese heftigen Angriffe. Wie gesagt, so einen Angriff haben wir hier schon mehrmals erlebt. Man kann ihn jetzt in einen Kontext setzen, man kann sagen, und das machen hier einige, das steht zusammen im Kontext des Besuchs von Trump in China. Das sei abgesprochen gewesen zwischen Russland und China und Russland möchte damit nochmal das Bündnis mit China sozusagen unterstreichen. Solche Interpretationen gibt es. Wenn wir den Kriegsverlauf betrachten, dann müssen wir ja ganz klar feststellen, solche Angriffe auf die Infrastruktur hat es vorher gegeben. Das kommt immer in Wellen. Es kommt auch in so großen Wellen, also mit so vielen Drohnen und so vielen Raketen, die da eingesetzt werden. Und am Boden geht der Kampf genauso weiter. Und in dem Zuge können wir halt feststellen, dass es da eine kleine Verschiebung gibt in die Richtung, dass es der Ukraine verhältnismäßig gut gelingt, gerade diese Vorstöße am Boden aufzuhalten oder extrem zu verlangsamen. Aber jetzt immer eine neue Richtung zu suchen und eine Wende, ich glaube, dann verkennen wir einfach die Gesamtdynamik dieses Konfliktes.
Über die Frontlinien sprechen wir gleich nochmal. Du hattest den Trump-Besuch in China angesprochen. Hat man denn dieses Treffen sehr genau verfolgt in der Ukraine und hat man damit irgendwelche Hoffnungen auch verbunden oder wie blickt man darauf in Kiew?
Ja, man hat es schon genau verfolgt. Ich würde nicht sagen, dass damit Hoffnung verbunden. Also Hoffnung ist auch immer so dieses, man denkt, eine Waffe, ein Treffen, ein Event kann jetzt die große Wende bringen. Ich glaube, das ist eine grundfalsche Haltung. Und die Menschen hier betrachten das auch nicht mehr so. Also dafür läuft dieser Krieg zu lang, dass man jetzt denkt, okay, ein gesondertes Event kann hier die große Wende bringen. Warum sollte es das tun? Man sieht in China einfach den wichtigsten, größten Verbündeten Russlands, der all die Jahre auch schon die Möglichkeit gehabt hätte, aus ukrainischer Sicht Druck auf Russland auszuüben. Das aber nicht macht und das sehen die Ukrainer auch. Und vielleicht war da durchaus bei einigen der Wunsch mit verbunden oder zumindest das Interesse, wie verhält sich Trump und kann Trump auf China dahingehend einwirken. Nun ist Trump aber ja nicht in dieser Rolle nach China gereist. Und so sehen das viele Beobachter jetzt im Nachhinein eben so, dass China seine Machtposition dort auch noch einmal demonstrieren konnte, das Bündnis zwischen China und Russland ungebrochen ist Und es offenbar auch nicht so scheint, als sei China nun bereit, Russland mehr unter Druck zu setzen. Und das ist aus ukrainischer Sicht durchaus einer der wichtigsten Spieler. Also China aus ukrainischer Sicht hätte eben noch die Möglichkeit, Russland wirklich empfindlich unter Druck zu setzen.
Trump scheint es vor allen Dingen um neue Handelsbeziehungen zu China gegangen zu sein und auch möglicherweise um Hilfe, was den Iran angeht. Das bespreche ich gleich noch mit Stefan Niemann. Aber bleiben wir noch kurz bei Trump und den USA. Die sind ja, kann man glaube ich so sagen, kein verlässlicher Partner mehr für die Ukraine und eigentlich auch für Europa nicht. Die geplante Verlegung von 4.000 US-Soldaten nach Polen wurde jetzt etwas überraschend vom Kriegsministerium in Washington auf Eis gelegt. Das alles kommt, nachdem Trump ja angekündigt hatte, mindestens 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Andererseits ist irgendwie auffällig, dass sich die US-Rhetorik gegenüber der Ukraine leicht zu verändern scheint. Trump hat angeblich Putin signalisiert, dass die Ukraine den Donbass doch nicht aufgeben werde. Und Außenminister Marco Rubio ist auf einmal voll des Lobes, spricht von technologischen Erfolgen, die beeindruckend seien.
That's impressive, no doubt about it. I mean, if you look at the Russians are losing 5 times as many soldiers a month as the Ukrainians are. And the Ukraine is a smaller country and a smaller army for that matter. Although the Ukrainian armed forces are the strongest, most powerful armed forces in all of Europe, just to be clear, right now.
Und Rubio spricht auch von der ukrainischen Armee als der stärksten Armee Europas. Wie schätzt du das ein? Tut sich da irgendetwas? Verschiebt sich da irgendetwas von US-Seite?
Ich glaube, da verschiebt sich etwas von ukrainischer Seite. Ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, denn das ist das, was wir davor beobachtet haben, dass sich zunächst einmal, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die Rhetorik der Ukraine gegenüber den USA verändert hat. Man hat aus meiner Sicht eine um einiges selbstbewusster auftretende Ukraine gesehen in den vergangenen Wochen. Und Grund dafür ist auch unter anderem die Rüstungsindustrie der Ukraine, dass man eben gemerkt hat, wir haben hier durchaus was anzubieten. Wir haben durchaus Waffensysteme, die für andere Staaten interessant sind und wir haben auch Know-how, wir haben hier Erfahrung gesammelt. Wir schlagen uns gar nicht so schlecht, sagen wir es mal so. Und das ist etwas, was die Ukraine auch zum Teil ihrer außenpolitischen Strategie mittlerweile macht, nämlich ihre starke Armee, ihre starke Rüstungsindustrie, ihre hochinnovative Rüstungsindustrie. Und man gar nicht mehr so sehr sich auch in diese Bittstellerrolle drängen lässt. Und dann kann man natürlich, so interpretieren es einige, sagen, Trump ist jemand, dem gefällt das, so ein selbstbewusstes Auftreten. Wie nachhaltig jetzt diese neuen Äußerungen der US-Administration sind gegenüber der Ukraine, ist natürlich schwierig zu sagen. Aber ich denke, was auf jeden Fall nachhaltig ist, dass die Ukraine sich so einen Plan B überlegt hat. Also man ist vor einiger Zeit schon zu der Erkenntnis gekommen, wir dürfen die USA nicht ganz verlieren, das wäre dumm. Aber wir dürfen auch nicht damit rechnen, dass sie immer zuverlässig an unserer Seite stehen. Also wir müssen selber schauen, wo wir bleiben. Und hier höre ich schon seit geraumer Zeit, die größte Sicherheitsgarantie sind wir selber. Die größte Sicherheitsgarantie ist die ukrainische Armee. Und mittlerweile hat man da in seinem Arsenal auch Systeme, die eben auch für Partner interessant sind, vor allem für europäische Partner, denn die haben ja das gleiche Problem mit den USA, dass man, was die Sicherheit angeht, eben abhängig ist von den USA und aber genau den gleichen unberechenbaren Partner an seiner Seite hat. Also auch die Europäer müssen nun schauen, wo sie bleiben. Und das ist ganz deutlich geworden, noch einmal vor einigen Tagen, als Verteidigungsminister Pistorius hier war, der auf die Ukraine auch und ausdrücklich nicht als Bittsteller schaut, sondern als Partner auf Augenhöhe und entsprechende Verträge und Absichtserklärungen hier auch unterschrieben hat.
Pistorius war ja zu Besuch Anfang der Woche und hat übrigens auch die Front besucht, was ihm viel Sympathien, glaube ich, eingetragen hat bei seinem ukrainischen Amtskollegen. Aber das ist tatsächlich ja der Eindruck, dass die Ukraine eben kein Almosenempfänger mehr ist, sondern mindestens Partner auf Augenhöhe, auch für die Europäer. Gewachsenes Selbstbewusstsein, hattest du auch gesagt. Würdest du denn das auch wirklich so einschätzen, dass die Ukraine da technologisch bei Drohnen, auch bei weitreichenden Waffen, auch gegenüber Russland schon die Oberhand gewinnt? Oder wäre das zu weit gegangen?
Ich glaube, für den Moment kann man sagen, dass es für die Ukraine gar nicht so schlecht läuft. Aber es sind immer Momentaufnahmen. Also was die technologische Entwicklung angeht, haben wir hier ja ein Katz-und-Maus-Spiel und da sind auch die Russen nicht zu unterschätzen. Und wir haben es ja in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt, dass Russland zumindest in einigen Teilen mal die Nase vorn hatte. Was wir aber doch deutlich sehen, beispielsweise, und da schließt sich wieder der Kreis zu den Drohnenangriffen, diese Abfangdrohnen sind, so nehme ich es persönlich wahr, durchaus effektiv. Und ich muss sagen, mich überrascht es, denn ich kann mich noch daran erinnern, als diese massiven Drohnenangriffe angefangen haben, gab es eine große Debatte in der Ukraine, auch ganz laute Kritik, warum haben wir denn nicht schneller Abfangdrohnen gebaut und wieso reagieren wir immer nur? Und jetzt muss man sagen, das ging aber verhältnismäßig schnell. Und jetzt hast du wirklich viele von diesen Abfangdrohnen und die scheinen, nach meinem Wissen und meinem Empfinden, verdammt effektiv zu sein. Und das ist nur ein Beispiel, wo wir hier eine sehr emotionale, auch interne Debatte erleben, wo die Menschen wütend sind und sagen, Mann, hätten wir da nicht schneller reagieren können? Und dann sieht man aber doch, dass die Entwicklungen hier sehr, sehr, sehr schnell voranschreiten. Es ist nicht alles perfekt, logischerweise, weil man mit sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen hat. Aber man kämpft immer noch gegen das größte Land der Welt mit viel weniger Ressourcen. Und dafür ist auch die Lage an der Front gar nicht so schlecht. Ich muss wirklich sagen, also ich hätte vor einem Jahr gedacht, dass die Russen heute weiter vorne stehen würden.
Was ja auch immer wieder über die ukrainischen Personalprobleme berichtet, genau das soll ja dieser technologische Fortschritt versuchen auszugleichen. Jetzt gab's, du hattest das angedeutet, erstmals Berichte im April, dass Russland mehr Gebiete verloren hat als gewonnen hat. Kann man das schon irgendwie einordnen, einschätzen? Was bedeutet das? Heißt das, dass Russland da jetzt stecken bleibt sozusagen?
Ich glaube, es ist wichtig, gar nicht auf das Gebiet an sich zu schauen, sondern auf das Tempo des Vormarsches. Nach allem, was wir wissen, und man kann es natürlich nicht bis zuletzt unabhängig belegen, aber nach allem, was wir wissen und mitbekommen, erleidet Russland zum aktuellen Zeitpunkt mit die höchsten Verluste seit Beginn seiner vollumfänglichen Invasion 2022 und erobert gleichzeitig ganz langsam, noch langsamer als sonst Gebiet. Das weist eben darauf hin, dass man die Abnutzungsrate in die Höhe treibt. Präsident Zelensky hat sie sogar vor einigen Wochen mit zwei Dritteln Abnutzungs, in dem Sinne, dass zwei Drittel aller russischen Verluste tatsächlich Getötete sind, was extrem wäre, wenn dem so sei. Das wären extreme Verluste. Und es gibt Beobachter, die sagen, die Verluste auf russischer Seite sind gerade höher als das, was die Russen über Rekrutierung einberufen können jeden Monat. Das würde über lange Zeit, gepaart auch mit wirtschaftlichem Druck, durchaus, zumindest ist so die ukrainische Rechnung, den Druck in Russland erhöhen. Und da hoffen natürlich alle drauf, weil das ist die Strategie, die man seit nunmehr als 4 Jahren verfolgt, die Kosten für Russland so enorm in die Höhe zu treiben, dass Russland irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dieser Krieg lohnt sich nicht mehr. Aus meiner Sicht sind wir davon noch weit entfernt, aber es gibt zum aktuellen Zeitpunkt mehrere Faktoren, an denen man doch feststellen kann, dass die Ukraine in einer besseren Position ist, als sie es lange war. Und das nehme ich auch hier so wahr bei den Menschen, mit denen ich spreche, auch Menschen, die politische Verantwortung haben, die sind in den letzten Wochen relativ gut gelaunt, falls ich das hier so ausplaudern darf.
Du hattest ja selbst unlängst auch über die Lage an der Front berichtet und da gab es Meldungen, dass Präsident Zelensky lange Einsatzzeiten an der Front beenden möchte. Die sind da ja teilweise für Monate sozusagen im Schützengraben oder sind täglich der Todesangst ausgeliefert. Ist denn das realistisch, diese Begrenzung der Einsatzzeiten?
Ich glaube, da habe ich auch schon mal mit euch drüber gesprochen, über die Männer, die da in ihren Erdlöchern hängen. Grauenhafte Zustände, wirklich, wirklich absolut grauenhaft. Sirski, der Armeechef, hat einen entsprechenden Befehl erteilt vor einigen Wochen, der hier sehr scharf auch kritisiert wird aus der Truppe als Symbolpolitik. Denn aus meiner persönlichen Sicht und aus Sicht vieler Experten und auch Soldaten, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist es so überhaupt nicht umsetzbar. Das ist eine Folge von auf der einen Seite Personalmangel, auf der anderen Seite aber dieser sogenannten Todeszone, die es gibt an der Front, die die Ukraine selber ausgerufen hat vor ungefähr einem Jahr. Also eine Folge des Drohnenkrieges. Man hat sich zum Ziel gesetzt, wir bilden eine kilometerlange Zone, da soll kein russischer Soldat unerkannt irgendwie durchlaufen. Und das ist in vielen Fällen so, da sind wir wieder bei den hohen Verlusten, aber es bedeutet natürlich auch, wo kein russischer Soldat unbemerkt durchkommt, da bewegt sich auch kein ukrainischer Soldat unbemerkt. Das heißt, man versucht die Menschen auf ihre Positionen zu bringen. Das sind sehr komplizierte Operationen, teilweise dauern die Tage, in manchen Fällen sogar Wochen, die sehr viele Ressourcen bündeln. Und das ist das Allergefährlichste daran, also der Weg dahin. Wenn die dann einmal da sind, dann ist es in vielen, vielen Fällen günstiger, die Menschen dazulassen. Man versucht sie dann häufig rauszurotieren und in den allermeisten Fällen funktioniert das einfach nicht beim ersten Mal. Ich habe zuletzt mit jemandem gesprochen, der war fast 5 Monate auf Position und die haben es 3-mal versucht, den rauszuholen und beim 3. Mal hat es erst funktioniert. Und die Teams, die versuchen, ihn abzuwechseln, die werden ebenfalls angegriffen mit Drohnen. Also das sind alles Risiken, die man eingeht, Menschenleben, die man riskieren muss, um eine Person da rauszuholen. Und das kann man einfach nicht ändern. Das kann man auch mit einem Befehl nicht ändern. Dieser Krieg wird eben so geführt, wie er geführt wird. Und es dann ganz schreckliche Aufnahmen teilweise von Menschen, die da sehr viel Gewicht verloren haben, die offenbar nicht richtig versorgt wurden. Nach allem, was mir bekannt ist, sind das Einzelfälle wirklich von Kommandeuren, die ihre Untergebenen vernachlässigt haben oder massiven Kommunikationsprobleme über einen langen Zeitraum. In der Regel sind sich sehr viele Kommandeure eben darüber bewusst, wie schlimm die Zustände vor Ort sind und versuchen, ihre Leute bestmöglich zu versorgen. Und an den Zuständen an sich kann ein Sirski nichts ändern, kann ein Selenskyj nichts ändern und können auch Kommandeure vor Ort nichts ändern und auch ein Befehl nicht.
Und es ist ja auch noch gar nicht absehbar, wie viele Fälle von Traumatisierung dieses Land zu bewältigen haben wird. Du wirst das weiter beobachten. Du hattest jetzt von wachsendem Selbstbewusstsein gesprochen, sowohl was die technologische Entwicklung, die Drohnenabwehr angeht, als auch was die Frontlinien betrifft. Aber wir müssen, glaube ich, auch noch kurz auf die ukrainische Innenpolitik gucken. Dann nimmt der Druck auf Präsident Selenskyj ja erheblich zu. Sein ehemaliger Präsidialamtschef Andriy Yermak muss in Untersuchungshaft. Es geht um Korruption, es geht um Geldwäschevorwürfe. Kannst du uns noch mal genau erklären, warum genau er in Haft soll?
Vielleicht gehen wir auch da noch mal einen Schritt zurück. Wir hatten ja einen ganz großen Korruptionsskandal vor einigen Monaten. Da ging es um Energoatom und eine Reihe von Spitzenbeamten, die ein Korruptionssystem generiert haben, um diesen staatlichen Atomkonzern und da Schmiergeld kassiert haben. Im Zuge dieses Skandals musste Andriy Yermak schon zurücktreten, weil er im Verdacht stand, damit zu tun zu haben. Weil die Menschen, die da unter Verdacht stehen, so hohe Posten teilweise innehatten, so gute Verbindungen, dass es schon damals um den Präsidenten herum sehr eng geworden ist und sich das gesamte Land gefragt hat, was wusste denn eigentlich der Präsident? Und wenn Yermak davon wusste, die rechte Hand des Präsidenten, dann kann es ja nicht sein, dass Selenskyj davon gar nichts wusste und inwieweit sind die beteiligt? Dann ist Andriy Yermak zurückgetreten und das war damals, ich sag mal, höchste Eisenbahn, wo Volodymyr Selenskyj damit so ein bisschen mit diesem Schritt die innenpolitische Situation beruhigen konnte. Aber trotzdem haben sich die Menschen die ganze Zeit gefragt, ja, wo ist er denn jetzt? Und was ist aus Andriy Yermak geworden? Und was kommt denn?
Es gab ja auch Proteste damals, ne? Wir hatten darüber ja berichtet, mit dir auch.
Die Proteste sind auch im Sommer gewesen, wogegen die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden vorgegangen werden sollte, die jetzt gerade diese ganzen Fälle ermitteln und auch veröffentlichen. Und damals im Sommer war schon der Verdacht, hinter dem Vorgehen gegen die Behörden steht eigentlich Andriy Yermak. Eigentlich sozusagen, also der Präsident. Die rechte Hand des Präsidenten, also auf ganz, ganz hoher staatlicher Ebene. So, und jetzt sind wir heute angekommen, ein, wie du schon gesagt hast, neuer großer Korruptionsskandal. Da geht es um den Bau von einem Ferienhauskomplex in einem Dorf in der Nähe von der ukrainischen Hauptstadt. Und laut Anklage soll eben bei diesem Bau die Gelder, die mit diesem Schmiergeldsystem generiert wurden, um den Atomkonzern Energoatom. Und eines der Häuser soll angeblich für Andriy Yermak bestimmt worden sein. Er ist nun angeklagt. Er weist alle Vorwürfe von sich. wenn er verurteilt werden sollte, drohen ihm bis zu 12 Jahren Haft. Das wäre ein wirklich sehr heftiger Schlag. Volodymyr Zelensky hat sich dazu bisher noch nicht geäußert. Es gibt in diesen Berichten eine kleine Episode, in den Medienberichten auch, wo Andriy Yermak nachgesagt wird, er habe mit Esoterik und Wahrsagern und Feng Shui in seinem Büro irgendwie zu tun gehabt. Das ist so eine kleine Episode, über die man hier gerade öffentlich schmunzelt. Ich erzähle das deswegen, weil ein enger Berater des ukrainischen Präsidenten vor Journalisten darauf angespielt hat. Volodymyr Zelensky hat sich noch nicht offiziell geäußert und sein Berater sagte eben, also mit Esoterik ist im Büro des Präsidenten nicht hantiert worden. Das ist so ein bisschen lapidar und macht auch einige Menschen hier wütend, dass man dazu nicht konkret Stellung bezieht, sondern das dann so abtut, also mit Esoterik haben wir nichts zu tun, wobei es ja eigentlich um eine wirklich mehr als wichtige Episode auch möglicherweise in der Präsidentschaft von Volodymyr Zelensky geht.
Es geht um Millionensummen ja auch. Zum Schluss nochmal die Frage, wie eng wird es damit für Zelensky? Glaubst du, er könnte damit nochmal ernsthaft unter Druck geraten, weil ja Yermak einfach ein enger Vertrauter auch von ihm war?
Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, das zu sagen, denn die Behörden, die Antikorruptionsbehörden haben ganz klar gesagt, dass Volodymyr Zelensky nicht in diesem System, was sie da aufgedeckt haben, vorkommt. Er ist nicht im Kreis der Verdächtigen. Er wird namentlich dort nicht erwähnt. Und ich denke, jetzt kommt es darauf an, wie er es auch kommunikativ durch diese Krise schafft und inwieweit diejenigen, die darin verstrickt sind, wirklich zur Verantwortung gezogen werden. Also wenn der Staat und die Institutionen nun zeigen können, dass sie tatsächlich unabhängig, rechtschaffend agieren, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das nicht zu negativ auch für Volodymyr Zelensky persönlich wird. Aber es ist natürlich ein Kapitel doch, das ein Stück weit immer an ihm haften bleiben wird. Denn dafür war Andriy Yermak einfach zu lange an seiner Seite und auch zu eng an seiner Seite.
Wir beobachten das weiter. Vielen Dank, Rebecca, für diesen ausführlichen Überblick. Und angesichts der wieder zunehmenden Luftangriffe Russlands auf Ziele ja im ganzen Land, pass weiter auf dich auf, passt weiter auf euch auf im Studio in Kiew und auch bei euren Reportagereisen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Es gibt, bevor wir zum Thema China kommen, noch zwei Entwicklungen, die Deutschland recht unmittelbar betreffen. Zum einen ist da die Tatsache, dass ein russisches Kriegsschiff, die Severomorsk, in der Ostsee vor Fehmarn Stellung bezogen hatte in den letzten Tagen. Ein ziemlich eindrucksvoller Zerstörer von 160 Metern Länge. Solange der sich in internationalen Gewässern aufhält, ist das zunächst mal nicht rechtswidrig. Und Russland ist ja auch Ostsee-Anrainerstaat, dürfen wir bei all dem nie vergessen. Aber wir können sicher davon ausgehen, dass Moskau damit ein Zeichen setzen will, das da lauten könnte, tastet unsere Ölschattenflotte nicht an. Jedenfalls wird der Zerstörer von einem NATO-Verband und insbesondere der deutschen Fregatte Sachsen, die Teil dieses Verbandes ist, im Auge behalten. Und auch wir werden das weiter beobachten. Und wo wir schon bei der Marine sind, die Bundesregierung hatte ja für einen möglichen Einsatz zur Sicherung der Meerenge von Hormus in Nahost bereits das Minenjagdboot Fulda und den Tender Mosel in Aussicht gestellt. Nun legt sie noch etwas obendrauf, auch autonome Minenabwehrsysteme, Minentaucher und spezialisierte Kräfte zum Schutz von Schiffen sowie eine hochrangige Beteiligung deutscher Stabsoffiziere in den Führungsstäben der Mission könnten zum Einsatz kommen, heißt es in einer Presseerklärung. Immer vorausgesetzt natürlich die Bedingungen stimmen, also es muss einen nachhaltigen Friedensschluss geben, der Bundestag muss zustimmen etc. etc. Die Zusagen kamen nach einem erneuten Treffen der multinationalen Initiative unter Vorsitz von Großbritannien und Frankreich zur Straße von Hormuz. Nahost, der Iran, das ist genau das Thema, das den US-Präsidenten Donald Trump zu Hause mehr und mehr unter Druck setzt, zumal es keine sichtbaren Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem Iran in den letzten Tagen gab. Im Gegenteil, es gab keinerlei Anzeichen aus Teheran, dass es auf sein Atomprogramm verzichten möchte. Und mehrere US-Medien berichteten darüber hinaus, der Iran verfüge doch noch über etwa 70-75% seiner mobilen Abschussrampen sowie 70% seines Raketenarsenals. Dem widersprach jetzt ein hochrangiger Admiral. Aber diese Diskussion, haben diese massiven Angriffe der USA und Israels überhaupt irgendetwas bewirkt, außer Tod und hohe Ölpreise, ist in vollem Gange in den USA. Darüber kann ich jetzt mit meinem Kollegen Stefan Niemann sprechen. Stefan, du warst Korrespondent sowohl in Peking als auch in Washington, hast diesen Gipfel nun verfolgt. Jetzt erklärte Trump bei seinem China-Besuch, Staatschef Xi habe ihm zugesagt, bei den Iran-Verhandlungen zu helfen. Ist das alles sehr konkret schon?
Ja, wenn man Donald Trump glauben mag, dann greift Xi Jinping noch an diesem Tag zum Telefon, wirft den mächtigen Einfluss Chinas in die Waagschale und bewegt das iranische Regime zum Einlenken in der Straße von Hormuz und zum Aufgeben seiner Atomambitionen. Aber das Problem oder mein Problem, man kann diesem US-Präsidenten nichts glauben. Und ich habe in meinen vielen Jahren in China jedenfalls nie erlebt, dass sich die kommunistische Führung des Landes irgendwie außenpolitisch öffentlich festlegt, geschweige denn zu irgendwas verpflichtet. Insofern kann ich nicht nachvollziehen, warum das Weiße Haus so euphorisch vermeldet, die Volksrepublik werde nun im Irankrieg vermitteln. Peking hat ja eigentlich lediglich zwei bekannte Positionen bekräftigt. Teheran dürfe nicht über Atomwaffen verfügen und das iranische Regime müsse die Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormuz freigeben und auch von Durchfahrtsgebühren absehen. Darauf drängt der Exportweltmeister China diplomatisch und das schon länger, der ja bekanntlich auf iranische Öllieferungen baut. Das bedeutet aber aus meiner Sicht nicht, Kai, dass Xi Jinping den Iran auch zu überzeugen sucht, sich einem ja von den USA irgendwie diktierten Friedensabkommen zu unterwerfen, denn eigentlich gefällt es den Chinesen ganz gut, dass sich die Trump-Regierung im Nahen Osten derartig verkämpft und so viel Pulver verschossen hat.
Dann gucken wir mal auf diesen von den Gastgebern sehr sorgfältig choreografierten Staatsbesuch. Xi Jinping hat Donald Trump ja einen überaus freundlichen Empfang bereitet und Bilder geliefert, die beide Präsidenten in ihrer Heimat gut verkaufen können. Der mit Gold ausgeschmückte Saal beim Staatsbankett, die US- und China-Fähnchen schwingenden Kinder und so weiter. War das die hohe chinesische Kunst, Stefan, den Gast das Gesicht wahren zu lassen, oder haben wir irgendwas übersehen in diesen zwei Tagen?
Na, zunächst war es eine perfekte Inszenierung und nach meinem Eindruck auch eine kühl und klug kalkulierte. Ich war vor gut 9 Jahren dabei, als der frisch gewählte US-Präsident zu seinem ersten Staatsbesuch nach Peking kam. Und damals, da wusste Chinas Führung noch nicht so recht, was sie anfangen sollte mit diesem schrillen, lauten Außenseiter mit Trumps Eitelkeit und seiner gewaltigen Geltungssucht. Aber schon 2017 habe ich in der großen Halle des Volkes in Peking mitbekommen, wie chinesische Kader sich ungewöhnlich deutlich und wenig respektvoll zuraunten. Man könne diesen Trump ja wie eine Geige spielen. Die wollten sagen, mühelos, meisterhaft manipulieren. Und das war aus meiner Sicht auch diesmal so. Xi Jinping weiß natürlich genau, dass Donald Trump Schmeicheleien braucht wie einen Energy Drink, dass dieser US-Präsident nach Huldigungen hungert. Deshalb all der Pomp in Peking. Aber in Wahrheit hat sich doch der Amerikaner verneigt vor Chinas Staats- und Parteichef. Trump hat Xi mehrfach als großartigen Führer bezeichnet und das läuft dann in Chinas Staatsfernsehen rauf und runter, weil es wirkt ja wie eine Wachablösung. Der kraftmeiernde, aber in Wahrheit schwächelnde Präsident der absteigenden einstigen Supermacht USA, so sehen es die Chinesen, der kommt zum mächtigen Herrscher der künftig dominierenden Weltmacht China. Das Signal also eindeutig, Amerikas weltweite Vorherrschaft geht zu Ende. Die Zukunft gehört allein China.
Und dass sich chinesisches Selbstbewusstsein auch bedrohlich anfühlen kann, das hat Donald Trump in Peking auch erfahren, als es gerade um das Thema Taiwan ging. Da hat Xi Jinping sehr, sehr deutliche Worte gefunden. War das etwas, was dich überrascht hat?
Nein, eigentlich im Gegenteil. Aus Sicht der kommunistischen Führung der Volksrepublik war ja die Zeit reif und die geopolitische Lage wohl auch günstig, gerade jetzt diese rote Linie so klar zu definieren. China betrachtet Taiwan, die demokratisch regierte Insel, die nie zur Volksrepublik gehörte, bekanntlich als Teil seines Territoriums und schließt militärische Gewalt nicht aus, um zu erzwingen, was man in Peking historisch hoch umstritten Wiedervereinigung nennt. Xi hat Trump also unmissverständlich gewarnt, dass ein falscher Umgang mit der Taiwan-Frage zu Spannungen und Konflikten zwischen China und den USA gar zu einer äußerst gefährlichen Lage führen könne. Und gemeint ist ein Krieg. Kai, zum Hintergrund, obwohl die USA offiziell die Ein-China-Politik verfolgen, also eine formale Unabhängigkeit Taiwans gar nicht unterstützen, sind sie doch seit Jahrzehnten die entscheidende Schutzmacht der demokratisch regierten Insel und vor allem wichtigster Waffenlieferant. Das im vergangenen Herbst vom US-Kongress bewilligte jüngste Paket umfasst Waffen im Wert von mehr als 11 Milliarden US-Dollar für Taiwan. Ein Rekord.
Und in Taiwan war ja auch deutlich Unruhe zu spüren in diesen Tagen angesichts des Trump-Besuches und der Worte, die dort gefallen sein sollen. Was dieses Paket angeht, da sollen ja HIMARS-Raketensysteme dabei sein, Haubitzen, Panzerabwehrwaffen, Drohnen, also auch Waffen, die Taiwan deutlich besser vor einer Invasion der Volksrepublik schützen würden, ne?
Ja, genau. Und deshalb hat das auch so gewaltige Empörung in Peking ausgelöst. Wenn Xi also jetzt vor einem falschen Umgang mit der Taiwan-Frage warnt, dann meint er genau das. Chinas Führung hofft, dass Washington die Waffenlieferungen einstellt und akzeptiert, dass Taiwan sowas wie eine innere Angelegenheit der Volksrepublik ist. Und die rund 23 Millionen Einwohner Taiwans, die werden Trumps China-Besuch mit größter Sorge verfolgt haben. Aber ob der US-Präsident ihre Sicherheit und Eigenständigkeit tatsächlich verraten hat, etwa im Gegenzug zu Chinas Bereitschaft, den Amerikanern Sojabohnen und Boeing-Flugzeuge abzukaufen oder im Irankrieg zu vermitteln, das wissen wir nicht. Trump war offenbar vorsichtig genug und gut beraten, sich zur Taiwan-Frage in Peking jedenfalls nicht öffentlich zu äußern, also sich nicht festzulegen in Sachen Schutzmacht und US-Waffenlieferung.
Vielen Dank, Stefan, für diese Analyse. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner aus Berlin
und Stefan Niemann. Und ich habe noch einen Programmtipp für euch. Darf der Verfassungsschutz künftig heimlich Wohnungen betreten? Elena Kuch und David Krause haben beim ersten Live-Podcast von 11KM, der Tagesschau-Podcast, auf dem ARD Sounds Festival mit Jörg Diehl gesprochen. Er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und recherchiert seit mehr als 20 Jahren zu Sicherheitsthemen und Nachrichtendiensten. Und Jörg Diehl erklärt, warum deutsche Nachrichtendienste gerade mit neuen Befugnissen ausgestattet werden sollen, was dabei auf dem Spiel steht und warum diese Debatte kaum öffentlich geführt wird. Die ganze Folge hört ihr jetzt in ARD Sounds und den Link schreiben wir euch in die Shownotes.
ARD Sounds.